auch Sachen anbefehlen, dich bitten. Wir wollen dich für die bitten, die unterwegs sind jetzt im Urlaub, jetzt in der Ferienzeit, in den Herbstferien. Wir wollen dich bitten für die Kranken, die nicht hier sein können, für Trauernde. Herr, für Menschen, denen Unrecht getan wurde, die verleugnet wurden oder die einfach Angst haben, die niedergeschlagen oder verzweifelt sind. Herr, tröste du sie und hilf uns, deine tröstende und versorgende Hand zu sein, sodass wir das, was du uns schenkst, weitergeben können. Hab Dank, dass du uns liebst, dass du uns die Hände füllst. So segne auch jetzt diesen Gottesdienst, Herr. Amen. Wir haben ein paar Ansagen an der Stelle. Zum einen soll ich darüber informieren, dass der alle Verteiler zurzeit kaputt ist. Wer also etwas verschicken möchte, das geht zurzeit leider nicht. Da wird aber dran gearbeitet. Ich hoffe, dass wir da. Ja, also es sollte keine Schuldzuweisung sein, sondern einfach die Information, er funktioniert einfach nicht. Und mehr soll es gar nicht sein. Also wie gesagt, es wird viel weiter daran gearbeitet, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Das Problem ist noch nicht gefunden, er geht einfach nicht. Das Zweite, hatte ich schon gesagt, Hochzeit. Nachher gibt es auch Kuchen. Wir hatten gestern Hochzeit hier und wir haben nächste Woche schon wieder die nächste Hochzeit. Und schon wieder eine Einladung, toll, ne? Dazu wollte ich den Do noch bitten, dass er es gleich mal uns persönlich noch sagt.
Dankeschön. Ich könnte ja sagen, ich hätte jetzt eine E-Mail rumgeschickt für die Einladung für alle Leute, aber ich habe gehört, das funktioniert. Habe ich aber nicht. Ich kann nicht garantieren, dass es nächste Woche Sonntag Kuchen gibt. Auf jeden Fall gibt es nächste Woche Samstag Kuchen. An dieser Stelle nochmal Dank für alle, die Kuchen mitbringen und uns unterstützen. Und jeder, der noch keine Einladung in seinem Gemeindefach hat oder ja bekommen hat, das lag einfach daran, zum Teil, dass ich zu wenig Flyer hatte, gebe ich zu. Aber an dieser Stelle will ich nochmal die Einladung an alle aussprechen in der Gemeinde, dass ihr natürlich herzlich eingeladen seid. Und nochmal als letztes natürlich mein Dankeschön an allen, die uns unterstützen. Kommt einfach nächsten Samstag und habt wie wir eine schöne Zeit. Und ja.
Sag doch kurz die Uhrzeit.
Ach so, die Uhrzeit ist 14 Uhr, so wie gestern. Also ja, also Samstag, 22.10., 14 Uhr.
Super.
Danke.
Danke. Karin? Rainer, du als nächstes dann.
Ich möchte euch gern einladen zum Brunch in 2 Wochen. Gestern in 2 Wochen am 29. haben wir wieder gemeinsames Frühstück. Das ist von 11 bis 13 Uhr. Und ihr seid alle eingeladen, wenn ihr Kontakt sucht, wenn ihr uns als Gemeinde näher kennenlernen wollt. Und ganz besonders laden wir die neuen Leute ein. Also wer neuerdings hierher kommt und noch keinen richtig kennengelernt hat, bitte kommt. Wir freuen uns sehr auf euch, mit euch Kaffee zu trinken, Frühstück zu haben. Und alle anderen, die Lust haben, dazu zu kommen, da würden wir uns auch sehr freuen. Kommt einfach rein, in 2 Wochen Samstag. Von 11 bis 13 Uhr. Anmeldeschluss ist der Donnerstag davor, das heißt der 27. Auf dem Flyer steht Kontaktadresse bzw. E-Mail und Telefonnummer. Und das Brunch-Team der Gemeinde lädt euch sehr herzlich ein. Ja.
Danke. Rainer? Ja, heute ist ja noch ein Termin. Und zwar habt ihr sicherlich gelesen, heute Entscheidung über den Ostergarten. Und insofern wollte ich den Rainer mal fragen, wie ist denn der Stand mit dem Ostergarten?
Ja, der Stand ist ganz gut. Ja, am letzten Sonntag hatte ich gesagt, wir suchen eigentlich noch Unterstützung für das Gestaltungsteam. Da hat sich Folgendes herausgestellt, dass Hille und Petra, die das Gestaltungsteam auch 2017 leiten wollen, gesagt haben, ja, wir wollen noch jemanden dazu haben, den wir einarbeiten, damit auch 2019 wieder ein Ostergarten stattfinden kann. Und das ist gerade noch im Gespräch, da sind die beiden dran, aber der Ostergarten 2017 läuft von dem Leitungsteam her. Jetzt seid ihr natürlich gefragt, denn bloß mit Leitern kann man nicht viel reißen. Wir brauchen auch eine ganze Menge Mitarbeiter. Und da jetzt vom Leitungsteam her grünes Licht ist, werde ich mich nun dran machen und wie vor 2 Jahren solche Karten vorbereiten und drucken lassen. Da steht auf der Rückseite drauf, wo ihr überall mitarbeiten könnt. Da könnt ihr euch dann könnt ihr auch ankreuzen, wo ihr gerne dabei sein wollt, Name, Adresse, E-Mail-Adresse eintragen und dann geht's ab. Und dann gucken wir mal, ob wir genügend Mitarbeiter zustande kriegen. Ja, und dann kann der Ostergarten laufen. Freue ich mich schon drauf. Mit euch.
Danke. Sagt noch einen Satz zum Workshop Bürgerforum.
Einen Satz zum Workshop Bürgerforum. Ja, ich mache am 25. Oktober ein Workshop im Rahmen des Bürgerforums zum Thema E-Mail-Verschlüsselung. Ist ja so, wenn man eine E-Mail schickt durchs Internet, dann ist das so wie eine Postkarte. Kann jeder mitlesen, der irgendwie Zugang zu den Daten hat, also die Betreiber von Servern und so weiter, oder wer sich bei euch auf die Leitung hacken kann, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wer das nicht möchte, wer lieber vertraulich kommunizieren möchte, der sollte an meinem Seminar teilnehmen und dann kriegen wir das auf die Reihe.
Und ich ergänze noch kurz, die Anmeldefrist ist verlängert worden. Ursprünglich war die bis zum 15.10., ist jetzt verlängert auf den 21.10. Wer also daran teilnehmen möchte, melde sich bitte bis zum 21.10. Ja, das ist der Flyer. Den findet ihr auch draußen nochmal, damit ihr etwas größer seht. Von vorne ist das immer so schlecht zu erkennen sonst.
Darf ich gehen?
Danke. Ja. Ich lege nur mal kurz das Mikrofon ab. Spielst du was? So. Auf dem Weg vom Ich zu Wir, zum Wir. Wo wird das deutlich? Wo kann man das zeigen? Ich habe überlegt, wenn wir zusammen singen wollen, man kann alleine singen und man kann gemeinsam singen. Aber das Wir wird sehr schön deutlich, wenn man mehrstimmig singt. Und insofern dachte ich, prima Gelegenheit, wir singen einen Kanon. Und insofern singen wir den Kanon, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Klaus begleitet uns, wir singen es erst einmal so, ist eigentlich bekannt, aber wer es noch nicht kennt, hängt sich einfach mit rein. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Ich will loben den Herrn mein Leben lang, ich will loben meinen Gott, so weit ich bin. Das ging schon ganz prima. Die Seiten sind heute so ein bisschen verwaist, wie gesagt, Ferienzeit, vielleicht von der Hochzeit noch einige Leute, die vom Feiern es nicht ganz geschafft haben. Insofern machen wir das so, wir teilen die großen Blöcke halt mal so ungefähr in der Mitte, ne? Eine Gruppe, die nächste Gruppe und hier drüben auch so ungefähr so eine Gruppe und die andere und die Außenseiten hängen sich einfach bei der Seite mit rein. Ich zeige das auch nochmal an, es sind vier Gruppen, wir singen das zusammen einmal und dann zeige ich die Einsätze. Und dann wird es ein wunderschöner Wir-Kanon.
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn ein Leben lang, ich will loben meinen Gott so lang. Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Wahrheit. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben meinen Gott, so lang ich bin.
Danke, das war sehr schön gewesen. Ja, auf dem Weg vom Ich zum Wir. Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich fange da immer schon mal an zu googeln. Was gibt's denn da so für Anregungen, auch für die Moderation? Und ich fand ein schönes, klares Bild, wo ich dachte, ja, deutlicher kann man es ja fast kaum nicht sagen. Ne? Vom Ich weg zum Wir. Und dann gucke ich weiter und denke, boah, da gibt es ja Gedenksteine. Wie kommt denn das vom Ich zum Wir? Und das ist nicht nur einer, da kommt gleich der Nächste. Vom Ich zum Wir. Und noch einer, vom Ich zum Wir. Da dachte ich, das muss ich doch mal nachschauen. Da stehen immer so Daten drauf, 1950, 1960. Was war denn da? Also wenn ihr euch mal auf den Weg macht, Richtung Ostdeutschland, und dort so in ländliche Gebiete fahrt, da kann euch passieren, dass so ein Gedenkstein dort steht, weil damit gedenkt man an das Motto der LPG-Gründungen, also wo nach dem Krieg erst enteignet wurde und dann die kleinen Einheiten dann wieder, manche Leute sagen freiwillig, andere sagen zwangsfreiwillig, zusammengefasst worden sind zu sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, LPGs. Auf dem Weg vom Ich zu Wir. Naja, nicht unser Thema. Kommen wir zurück zu dem gelben Schild. Vielleicht doch, wir werden es in der Predigt gleich hören. Ich habe mir das Schild nochmal angeguckt, dachte, so klar wie es ist, so falsch ist es eigentlich auch, weil so ganz das Ich streichen ist nicht in Ordnung. Weil so völlig aufgeben, das kann es auch nicht sein, da fühle ich mich nicht mit wohl mit, das passt irgendwie nicht. Was auch aber deutlich wird, so in der Aufmachung eines Ortsausgangsschilds, es ist ein Weg dorthin. Und vielleicht hören wir auch dazu etwas. Ja, ich freue mich gleich, dass wir die Predigt hören, aber bevor wir die Predigt hören, wollen wir noch ein Lied zusammen singen, was das mit der Gemeinschaft auch wieder sehr deutlich macht. Gut, dass wir einander haben. Und dazu wollen wir die Kollekte einsammeln.
es muss sich was ändern. Darum ging es in der Predigt am letzten Sonntag in dem Predigttext. So empfinden wir manchmal und so steht es auch in der Bibel. So schreibt es uns der Apostel Paulus ins Stammbuch. Es muss sich was ändern. Wir haben gehört am letzten Sonntag, dass das Evangelium von Jesus Christus, von der Gnade der unerwarteten Freundlichkeit und Großzügigkeit Gottes unbedingt eine Antwort von uns braucht. Nämlich, dass wir unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz mit all unseren Lebensbezügen und Bereichen Gott zur Verfügung stellen. Als ein lebendiges Opfer, an dem er Freude hat. Dass wir für ihn da sind, auf ihn hören, uns in seinen Dienst stellen, für das Gute, was Gott tun will. Auch mit dir und mir in unserer Welt. Und wie machen wir das? Nicht, indem wir unsere Ärmel hochkrempeln und dann à la Baumeister, yo, wir schaffen das, loslegen, sondern am Anfang steht, dass Gott etwas tut an uns und wir passiv sind. Wir lassen uns von Gott umwandeln in unserem Denken, in unserer Haltung, in unserem Charakter und wir lassen uns nicht prägen von der Welt um uns herum, von dem Mainstream, von dem Geist der Zeit. Und wenn wir uns so von Gott umwandeln lassen, dann werden wir eine große Klarheit darüber haben, was Gott will. Welches Verhalten in jeder einzelnen Situation unseres Lebens Gott entspricht und ihm gefällt. Das heißt also, wenn du und ich, wenn wir etwas für Gott tun wollen, fängt es damit an, dass er unser Herz, unseren Kopf erneuert. Das war am letzten Sonntag Thema und heute geht es weiter. Diese Umwandlung wird immer ein Weg sein. Ein Weg mit einem Ausgangspunkt, nämlich so, wie es alle machen, wie wir es bei unseren Eltern und Geschwistern, bei unseren Freunden, in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer, im Filmen, in Büchern, im Fernsehen gesehen und gehört haben. Das ist unser Ausgangspunkt und wir sind auf dem Weg, wir bewegen uns hin zu einem erneuerten Denken, einem erneuerten Verstand, aber auch einem erneuerten Herz. So, und dieser Weg der Erneuerung, der Veränderung besteht aus vielen kleinen und größeren Schritten. Es ist ein Weg, der ein Leben lang dauert. Es muss sich etwas ändern, das heißt es nicht nur, wenn du dich bekehrst, sondern das heißt es genauso 20, 30 Jahre danach, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Und einen konkreten und sehr wichtigen Schritt hin von dem, so wie wir es immer gemacht haben, wie wir es kennen von unserer Prägung her, von der Welt um uns herum her, zu dem, was Gott entspricht, wie uns Gott umwandelt, einen sehr konkreten, wichtigen Schritt, davon hören wir jetzt heute in dem Predigttext. Und ich werde uns diesen Text einzeln vorlesen, in Abschnitten und auch in einer etwas vertauschten Reihenfolge. Aber das könnt ihr hier am Beamer gut nachvollziehen. Römer 12, der Vers 3. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Das, ich sage es mal so vorab, ist der Weg vom Ich zum Wir. Und jetzt lasst uns mal den Ausgangspunkt anschauen. Der wird hier nämlich beschrieben. Dieser Ausgangspunkt auf diesem Weg vom Ich zum Wir, auf diesem Weg der notwendigen Veränderung. Paulus sagt, überschätzt euch nicht, traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Wörtlich, es geht darum, höher von sich zu denken, als es eigentlich angemessen ist. Und das führt dann in der Folge dazu, dass man sich selbst überschätzt und hochmütig wird. Und da sagt Paulus, okay, das braucht Veränderung. Und meine Frage ist jetzt, ist das überhaupt unser Thema? Ist das dein oder mein Thema? Betrifft uns das überhaupt? Oder geht das da nur um irgendwelche Freaks in Rom, die abgedreht waren, Hybris hatten, völlig hochmütig waren? Ich möchte uns gerne im Folgenden zeigen, dass dieses Thema wahrscheinlich uns, jedenfalls denjenigen von uns, die im Westen, in der westlichen Kultur und Zivilisation aufgewachsen und groß geworden sind, noch viel näher ist als damals den Leuten in Rom. Ich glaube, Selbstüberschätzung, Hochmut und ähnliche Dinge stecken uns geradezu in den Knochen, weil es unserer Zeit, unserem Denken unglaublich entspricht. Jetzt muss ich mal so einen kleinen Exkurs machen. Ich finde das aber wichtig, ich habe überlegt, kriege ich den kürzer und ich habe ihn doch weitgehend so gelassen. In meiner Schulzeit hatten wir im Englisch-Leistungskurs einen Lehrer, der immer wieder betonte, dass seit der Zeit der Aufklärung der Individualismus unser Denken und unsere Gesellschaft in starkem Maß geprägt haben. Was ist Individualismus? Laut Duden ist es eine Anschauung, die dem Individuum, seinen Bedürfnissen, den Vorrang vor der Gemeinschaft einräumt und eine besonders auf die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ausgerichtete Haltung, die dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft wenig Raum lässt. Es geht zuerst um mich, meine Bedürfnisse, meine Entwicklung, meine Themen. Alexander Ulfich, ein deutscher Philosoph, Soziologe und Autor, schreibt dazu: Individualismus ist ein Standpunkt, demzufolge der einzelne Mensch in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit den höchsten Wert darstellt. Der Einzelne hat einen Vorrang vor der Gemeinschaft, der Gesellschaft oder dem Staat. Die Gemeinschaft soll nur die Rahmenbedingungen schaffen, unter denen der Einzelne sich entfalten und seine Ziele verwirklichen kann. Kurz, die Gemeinschaft soll dem Individuum dienen. Historisch gesehen ist der Individualismus in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts wirklich stark geworden. Es gab vorher schon Ansätze und es war aber so, dass im Mittelalter und in der frühen Neuzeit bis zum 17. Jahrhundert Kaiser, Könige, Fürsten und Grafen eine absolute Macht ausübten, ohne Mitwirkung anderer Gruppen der Gesellschaft. Und die Menschen lebten in Sippen und verschiedenen Ständen, in die man geboren wurde und aus denen man auch sein Leben lang nicht herauskam. Es gab den Klerus, Adel, Bürgertum, Bauernstand und manch andere Stände. In der Zeit der Aufklärung wurde das Gedankengut des Individualismus, was ich eben vorhin so auf den Punkt in dem Zitat gebracht habe, das wurde zur treibenden Kraft in der Befreiung oder in dem Kampf für die Befreiung von Menschen aus dieser Unfreiheit des Mittelalters, aus dieser politischen und religiösen und kulturellen Einschränkung. Und manchmal geschah dieser Kampf und auch mit Gewalt, wie in der Französischen Revolution. Könige und Kaiser verloren ihre Macht. Und so wurde es dem Einzelnen möglich, sein Leben selbst zu gestalten. Es entstand das Gefühl, ich kann mich und mein Leben selbst bestimmen. Ich bin unabhängig. Ich habe für mich persönlich Freiheit. Das spiegelt sich auch in unserem Grundgesetz wider. Da steht, es ist ein Grundrecht, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit der Person, Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Gleichberechtigung, auf Glaubens- und Gewissensfreiheit, auf Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Pressefreiheit sowie Freiheit der Kunst und Wissenschaft. Und in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776, da gehört auch das Streben nach Glück zu den unveräußerlichen Menschenrechten. Versteht mich nicht falsch. Wir verdanken dem Individualismus viel in unserer Gesellschaft. Individualismus fördert Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Individualismus ermöglicht auch den freien Wettbewerb und Wirtschaftswachstum und hat Wissenschaft und Kultur gefördert. Keine Frage. Aber Individualismus als ein Gedankengebäude, ich sag mal als eine Ideologie, hat auch Schattenseiten. Wir suchen als Menschen ständig nach Selbstverwirklichung. Und oft hängen wir fest in einer permanenten Beschäftigung mit uns selbst. Der Individualismus führt schnell in Egoismus und Egozentrik, in eine andauernde Suche nach der eigenen Identität. Wer bin ich denn? Ein unstillbares Bedürfnis nach Originalität. Ja. Und das ist natürlich alles fragwürdig. Wir wollen nicht sein wie die Masse. Schon als Kind sagte ich will nicht Urlaub machen wie alle anderen. Ich möchte irgendwohin einen unberührbaren Strand finden. Und die Reiseindustrie hat sich dessen angenommen und bietet Millionen von berührten Stränden an, die man dann mit Millionen von anderen Menschen teilen kann. Ja. Ein unstillbares Bedürfnis nach Originalität und die Neigung zur Selbstdarstellung sind Folge von Individualismus. Autoritäten werden abgelehnt, ich lasse mir nichts sagen. Und im Bereich von sozialen Beziehungen werden feste Bindungen gemieden, Familienstrukturen lösen sich auf, man will sich nicht einengen lassen. Und so haben wir gewaltige gesellschaftliche Veränderungen infolge des Individualismus. In unseren Großstädten ist eine Single-Kultur entstanden. Oft über 50% Single-Haushalte. Das führt zu Vereinsamung und zur Anonymität vieler Menschen. Der deutsche Psychiater Professor Dr. Volker Faust schreibt, narzisstische Wesenszüge, also eine überhöhte Anspruchshaltung, unkritische Selbsteinschätzung, ausnützerische und egoistische Einstellung, Neid und Überheblichkeit nehmen zu in unserer Zeit und Gesellschaft. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Das ist genau das, was Paulus geschrieben hat. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, überschätzt euch nicht. Traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Genau das beschreibt der Herr Faust auch. Und das geht bis hin zu narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, die sich darin zeigen können, dass Menschen selbstgefällig, dünkelhaft, aufgeblasen, wichtigtuerisch, großspurig sind, dabei unrealistisch überzeugt von eigenen Eigenschaften wie Erfolg, Macht, Scharfsinn, Schönheit oder gar idealer Liebe. Ich höre auf. Ich bin sicher, wenn ihr das so hört, euch kommen bestimmt Menschen in den Sinn, wo ihr sagt, yo, kenne ich. Solche Leute kenne ich. Aber es geht auch um uns. Individualismus ist eine Prägung, die in uns, die wir in der westlichen Gesellschaft groß geworden sind, tief verwurzelt ist und die auch in unserem Christsein Spuren hinterlassen hat. Zum Beispiel, wenn wir sagen, eine Gemeinde, ein Hauskreis muss mir gut tun. Ich gehe meinen Weg mit Jesus und in der Gemeinde tanke ich auf. Ich muss in meiner Gemeinde wachsen können. Ich brauche eine Gemeinde, in der Lieder gesungen werden, die ich kenne und die mir gut tun, die ich gut finde. Oder in der Gemeinde möchte ich mich engagieren und meine Ideen verwirklichen und einbringen. Oder ich suche mir eine Gemeinde, wo ich all das finde. Und wenn nicht, und gerade in meiner Zeit in Berlin habe ich das oft sehr nah erlebt, wenn nicht, dann orientiere ich mich halt anders. Wir haben gestern eine wunderschöne Hochzeit hier gehabt. Das war toll. Ich habe in der Vorbereitung von Hochzeiten, und diese Hochzeit jetzt habe ich nicht vorbereitet, da kann ich gar nichts zu sagen, das wird ganz anders gewesen sein. Aber ich habe öfter das erlebt, dass Paare der Überzeugung waren, wir beide finden unser Glück in der Ehe. Die Ehe ist meine, ist unsere Privatsache und die Gemeinde traut mich. Punkt. Das ist der Grundgedanke des Individualismus. Gemeinde ist dazu da, für mich da zu sein, mir zu dienen. Das ist der Ausgangspunkt. Dieser Individualismus, der sich auch in unserem Christsein, zum Beispiel auch in unserem Denken über Gemeinde, aber auch an vielen anderen Stellen zeigt. Und Paulus sagt, lasst euch umwandeln. In eurem Denken und in eurem Herzen. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Wenn wir denken, es geht zuerst um mich und die Gemeinschaft ist nur für mich da, dann, so sagt es uns hier Gottes Wort, überschätzen wir uns, nehmen wir uns selbst wichtiger, als wir es eigentlich sind. Was wir brauchen, ist eine andere Selbsteinschätzung, eine vernünftige, angemessene Sicht von uns selbst. Und jetzt kommt das, was der Jan gesagt hat mit den Gedenksteinen. Die Antwort auf die Frage, wo geht's denn hin, wenn wir auf dem Weg vom Ich zum Wir sind? Die Antwort ist nicht der Kollektivismus. Ja, das finden wir so in politischen Ideologien wie Kommunismus, Sozialismus oder Nationalismus. Da ist die Klasse der Arbeiter, das Volk, da sind die anderen alle, die Gemeinschaft, das ist wichtig und der Einzelne, der geht darin unter, der ist unwichtig. Gottes Wort zeigt uns einen anderen Weg. Die angemessene Selbsteinschätzung, ein angemessenes Denken von uns selbst finden wir im Maßstab des Glaubens. Das meint, ein angemessenes Denken von uns selbst und Gemeinschaft finden wir in der Verbindung mit Gott und in unserer Bindung an Gott. In unserem Glauben, so heißt es, machen wir die Erfahrung, dass Gott, und dann steht hier in diesem Bibeltext, es für jeden von uns bestimmt hat. Wie Gott es für jeden von uns bestimmt hat. Was ist denn dieses Es? Was hat Gott denn bestimmt? Und jetzt schauen wir uns die Verse 6 bis 8 an. 6, 7 und 8. Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, beschenkt Gott uns. Unerwartet und großzügig. Das wird in der Bibel als Gnade bezeichnet. Das meint zunächst einmal, dass wir Teil an Jesus haben. Dass wir Teil daran haben, dass er gestorben ist. Und dadurch ist Vergebung möglich. Für uns und auch für andere. Gott beschenkt uns, und das gehört auch zu der Gnade, aber auch daran, dass wir Teil an der Auferstehung haben, dass wir ein ewiges Leben als Perspektive haben, dass wir Hoffnung haben, dass wir Zukunft sehen, auch in ganz düsteren Situationen. Dann geht das aber noch weiter. Dieses Geschenk, diese Gnade zeigt sich auch darin, dass wir Gaben bekommen. Gnadengaben, sogenannte Charismen. Jeder von uns hat, so sagt es uns dieser Bibeltext und andere, besondere Fähigkeiten, die wir vorher so nicht gehabt haben, die durch Gottes Geist in dir entstanden sind. Jeder. Das ist nicht nur einige exponierte Christen. Ich finde das faszinierend. Normalerweise müssen wir uns Fähigkeiten hart erarbeiten. Wir lernen, wir üben. Aber die Charismen, die Geistesgaben, das ist was anderes. Das fließt aus uns heraus. Da ist auf einmal ein Wunsch, etwas zu tun, etwas zu praktizieren. Und damit verbunden ist eine tiefe Freude, geradezu eine Genugtuung, das Empfinden. Jetzt mal aber was richtig Gutes, etwas, was wirklich stimmig ist. In unserem Predigtext werden 7 solcher Gaben gelistet. Prophetie, Gott. Damit ist gemeint, dass Gott einem Dinge offenbart, die man von sich aus nicht wissen konnte und die man dann an andere weitergibt. Da ist die Diakonie, das Dienen beschrieben. Das meint organisatorische und karitative Aufgaben, wie zum Beispiel, ich sage das mal, Alte besuchen, Schuldenberatung, Leute bei Ämtergängen begleiten und manch anderes mehr. Das Lehren, das meint, da ist jemand konzentriert auf die Fragen und Probleme der Zuhörer und dann kann er Wissen und Zusammenhänge interessant und abwechslungsreich vermitteln. Ermutigen und ermahnen ist eine Gabe, die beschrieben ist. Da kümmerst du dich um das Wohlergehen und die Entwicklung, die Person eines anderen Menschen. Gabe, geben ist eine Gabe. Das ist gemeint, dass Menschen einen größeren Teil des eigenen Besitzes freudig abgeben. Sagen, hier, kannst du haben. Macht mir eine Freude, dir das zu geben. Fürsorge ist eine Gabe für Leute, die nicht selbst für sich sorgen können, die sich nicht selbst erhalten, versorgen können. Und als letztes sich um Notleidende kümmern. Vielleicht um Kranke, Obdachlose, wie auch immer. Ganz wichtig, das ist kein Katalog von Forderungen, der da steht, wo sagt, das muss man als Christ alles tun, sondern das sind geschenkte Gaben und an anderen Stellen in der Bibel finden wir weitere Gaben, die uns vielleicht noch viel interessanter erscheinen. Heilung, Wundertaten, Reden in anderen Sprachen, Auslegung eines solchen Redens in anderen Sprachen, Weisheit, die Fähigkeit, Sachen zu durchschauen, eine kritische Unterscheidungsfähigkeit und manch anderes mehr. Keiner hat alle diese Gaben. In der Regel haben wir Christen einen Mix von mehreren Gaben. Und oft sind es auch ganz natürliche Gaben und Fähigkeiten, wie zum Beispiel Gastfreundschaft, Handwerk, künstlerische Kreativität. Und durch Gottes Geist wird das ein besonderes Charisma, eine besondere Gabe, die es vorher so nicht war. Jeder von uns ist so beschenkt. Das gehört zu deinem und meinem Christsein. Und das ist der erste große Unterschied zum Individualismus. Wir finden unsere unverwechselbare persönliche Identität nicht darin, dass wir uns ständig um uns selbst drehen, dass wir sagen, was ist es eigentlich, was mir entspricht? Was könnte ich eigentlich tun, um wirklich auf der richtigen Spur zu sein meines Lebens? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse und Wünsche? Darin finden wir unsere Identität nicht, sondern indem wir uns zu Gott wenden. Und Gott beschenkt uns. Er gibt uns ein einzigartiges Persönlichkeitsprofil. Wenn du mit Jesus lebst, verlierst du nicht deine Individualität, sondern du gewinnst sie. Deine Persönlichkeit entfaltet sich wie eine Blume. Deine Gaben, deine Fähigkeiten. Das ist ein Geschenk. Nichts, was wir erkämpfen müssten. Sondern etwas, was wir aus Gottes Hand bekommen. Und er tut das und er gibt uns das nicht, damit wir uns dann profilieren nach dem Motto, wow, was ich jetzt alles drauf habe und jetzt geht es auf die Bühne und ich präsentiere mich. Sondern, und das lesen wir jetzt in den Versen 4 bis 5. Wir sind eingebunden in ein starkes Wir. Paulus schreibt, und er gebraucht ein Bild, es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir unterschiedlich und doch zusammengehörende Körperteile. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir Gottes Geist empfangen haben, und es ist jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der hat das, dann führt uns sein Geist mitten hinein in die Gemeinschaft der Gemeinde. Und ein Bild dafür ist unser Körper, unser Leib. Du und ich, wir sind Glieder an einem Körper. Im Bild gesprochen bist du vielleicht eine Hand. Und du bist vielleicht der Mund. Und du bist vielleicht ein Fuß. Wir sind unterschiedlich. Also der Weg vom Ich zum Wir heißt nicht, dass wir alle gleich werden, wie im Kollektiv. Aber als unverwechselbares Ich brauchst du die anderen. Und die anderen brauchen dich. So wie die Glieder in meinem Körper und in deinem Körper einander brauchen. Ich bin im Sommer ein bisschen zu viel gejoggt und da da habe ich mir irgendwie einen Knacks am rechten Fuß geholt. Das irritiert. Wenn ein Körperglied nicht richtig funktioniert, das ist frustrierend. Ein Körper braucht alle seine Glieder. Du bist wichtig in deiner unverwechselbaren Art und Weise. Und das, was uns verbindet, das sind nicht unsere gemeinsamen Überzeugungen und Interessen, sondern es ist Jesus. Das heißt, Jesus fügt uns ein in diesen Leib, in die Gemeinschaft einer Gemeinde. Also, wenn wir Christen sind, wenn wir mit Jesus leben, sind wir zwangsläufig auch Teil einer Gemeinschaft von Christen, einer Gemeinde. Wir können Jesus nicht ohne Gemeinde haben. Und deswegen ist Gemeinde eine einzigartige Gemeinschaft. Eine Gemeinde, als Gemeinde sind wir nicht homogen, völlig unterschiedliche Leute, die würden so in keinem Verein zusammenkommen. Wir sind nicht konform, wir haben nicht alle die gleichen Überzeugungen. In vielen Fragen, selbst in Fragen des Glaubens, haben wir ganz unterschiedliche Ansichten. Was uns miteinander verbindet, ist Jesus. Nur Jesus. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Geist Gottes seine Kraft verteilt auf eine große Anzahl unterschiedlicher Gaben in unterschiedlichen Menschen. Du willst in dieser Gemeinde die Kraft Gottes erleben? Kein Problem. Es fängt bei dir an und bei jedem anderen. Gott hat es gefallen, seine Kraft nicht auf einzelne charismatische Leute zu verteilen. Das war im Alten Testament mit Mose zum Beispiel. Aber im Neuen Testament verteilt Gott die Kraft seines Geistes auf alle einzelnen Personen einer Gemeinde und Gemeinschaft. Und deswegen bist du unverzichtbar wichtig in unserer Gemeinde. Du hast etwas zu geben, was kein anderer sonst geben kann. Du hast einen Mix aus Gaben, aus Begabungen, den so kein anderer hat. Und deswegen herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde ist mehr als der Gottesdienst hier, ist mehr als die Show hier vorne. Gemeinsame Gemeinde ist gemeinsames Leben. Miteinander verbunden sein wie Körperglieder in einem Leib. Geben und empfangen. Ich habe das für mich selber das erste Mal erlebt, so richtig bewusst, als ich zum Glauben gekommen war und dann ging es mir nicht gut und ich war in einer Abendmahlsfeier und ich saß dort in der Runde und irgendwie kam dann die Frage, möchte jemand noch für sich beten lassen und hat jemand ein Gebetsanliegen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe eins. Und dann saß ich da und alle anderen saßen um mich herum und sie beteten für mich und das war zum ersten Mal für mich, dass ich Gemeinschaft anderer Menschen, eine Gruppe von anderen Menschen erlebte und ich nicht das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt hier produzieren. Ich muss jetzt hier irgendeine Leistung bringen, sondern ich saß da und die anderen sorgten für mich. Sie dienten mir, indem sie für mich beteten. Das war eine unglaublich heilsame Erfahrung. Ich konnte im Mittelpunkt stehen, ohne Leistung bringen zu müssen. Das ist etwas Kostbares. Wenn du in diese Gemeinschaft unserer Gemeinde hineinfinden willst, lade ich dich ein. Komm zum Brunch am 29. Oktober. Karin Haddad hat dazu eingeladen. Das ist ein Ort, wo du hineinfinden kannst, wo es tiefer geht als nur in diesen Gottesdienst. Wir werden auch ein Gabenseminar machen. Es ist ein Abenteuer zu entdecken, welche Gaben der Heilige Geist in dich hineingelegt hat, welche Kräfte er in dich gepackt hat. Und ein Gabenseminar hilft dabei. Und Martina Vogel wird zusammen mit anderen dieses Gabenseminar, das im nächsten Jahr stattfinden wird, durchführen und leiten. Wir haben schon einige Interessenten und das ist etwas unglaublich Erfüllendes und Befriedigendes, wenn du entdeckst, ich habe Gaben, die ich gebrauchen kann. Das ist wie wenn man auf einmal entdeckt, Mensch, ich kann ja ganz gut Fußball spielen zum Beispiel. Und ich möchte auch noch etwas zum Thema Mitgliedschaft sagen. Mitgliedschaft in einer Gemeinde, das ist nicht eine Formalie. Ist es auch, aber nicht zuerst. Da geht es nicht um den Wisch, das Papier, was ausgefüllt wird und was dann irgendwo im Büro der Gemeinde abgelegt wird. Mitgliedschaft in unserer Gemeinde ist ein Zeichen, wo du sagst, ja, das ist so. Ich nehme das an, dass Jesus mich hineingepflanzt hat in diese Gemeinschaft von Christen. Und ich stelle mich dazu und ich bekenne das öffentlich. Und ich möchte Teil dieser Gemeinschaft sein. Das ist ein wichtiger Schritt, der dein Verhältnis zur Gemeinde verändert. Vielleicht ist das für dich dran. Etwas muss sich ändern, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und dein erster wichtiger Schritt ist, weg von einer Ideologie des Individualismus hinein in eine Gemeindegemeinschaft von Christen. Das ist der Lebensraum, den Gott uns durch Jesus eröffnet hat, indem wir uns gegenseitig helfen zu einem fröhlichen und freien und erfüllten Leben. Ein letzter Punkt noch, wenn wir noch mal zurückgehen auf die Verse 6 bis 8. Da wird deutlich, dass es wichtig ist, dass deine Gaben und meine Gaben, unsere Gaben in die Aktion kommen. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, heißt es, soll er das tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll er Mut machen und so weiter. Warum? Nicht, weil die Gemeinde dich als kostenlose, günstige, ehrenamtliche Arbeitskraft sucht, sondern weil es dir gut tut. Weil du das brauchst. Weil das eine großartige Erfüllung und Freude im Glauben ist. Die Kraft des Geistes wirkt durch dich für einen anderen. In der Aktion, in dem konkreten Ausüben der Gaben, machen wir die Erfahrung, Jesus ist mir nahe. So nah, wie ich ihn sonst nicht erlebt habe vielleicht. Ich lade dich ein, entdecke deine Gaben, probier das aus. Das ist großartig. Und das ist ja oft gar nicht so offiziell, dass man einen Dienst hat, wo dann hinterher im Register der Gemeinde steht, er ist XY. Vielleicht das. Aber viel geschieht einfach auch dort, wo wir uns begegnen. Und wenn du die Gabe der Ermutigung hast, kannst du einen anderen ermutigen. Und wenn ein anderer Mensch, weil du ihn ermutigt hast, nach diesem Gottesdienst rausgeht und sagt, jetzt geht's mir aber gut. Jetzt fühle ich mich besser. Jetzt habe ich wieder Vertrauen. Dann war das großartig. Dann hast du einen großartigen Beitrag dazu geleistet, dass unsere Gemeinde zu dem Gemeinschaft wird, zu dem Ort wird, als den Jesus ihn sich wünscht. Und es geht bei all dem auch nicht nur um uns, unser Leib als Gemeinde. Das wird gesagt an anderer Stelle, ist auch der Leib Christi, ist der Leib des Christus in dieser Welt. Da sind wir in Aktion als ein Leib, als ein Organismus und tun Dinge, die Jesus in dieser Welt tun möchte, in unserem Umfeld tun möchte, in der Stadt, in der wir leben, in dem Ort, in dem Wohnumfeld, in dem Einzelne von uns leben. Ja, also zum Schluss Fazit meiner Predigt. Es muss sich etwas ändern und es ging heute um den Weg vom Ich zum Wir, aber nicht im Sinne vom Individualismus zum Kollektivismus, sondern von einem Individualismus zu einem unverwechselbaren Ich, was reich begabt ist, das eingebunden ist in ein starkes Wir, in die Gemeinde, in die Leib Christi und dass wir dort wirklich miteinander den Segen Gottes erfahren. Amen.
Jetzt kommt der erste Schritt im Training vom Ich zum Wir. Warum? Wenn wir jetzt Lieder singen, dann stehen nicht wir im Mittelpunkt, sondern Gott selbst, Jesus selbst. Und dann singen wir diese Lieder als Gemeinschaft. Das Tolle ist, darauf liegt eine wahnsinnige Verheißung. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Vertraut ihr dem? Jetzt ist Gott da. Und wenn wir jetzt die Lieder singen, dann freut sich Gott hier in diesem Raum den Arsch ab. Ich sage das ja mal bewusst mal in meiner Sprache. Ich rede oft mit Jugendlichen. Die verstehen das dann wenigstens. Und ich hoffe, das versteht ihr dann auch. Gott freut sich dann darüber. Noch mehr. Er verändert uns. Lest einfach mal so die verschiedenen Stellen, was passiert, wenn Menschen in Gemeinschaft Gott loben, und dann steht da meistens in der Bibel, und dann loben sie mit einer Stimme, denn deine Güte währt ewiglich. Da fallen Mauern ein, da werden Heere geschlagen, da werden Gefangene befreit. Gott tut was. Du willst Gott erleben, war gerade die Frage. Lob ihn. Komm, wir fangen jetzt an. Dafür dürft ihr auch aufstehen.
betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe.
Herzen beten wir dich an, unendlich groß ist deine Herrlichkeit. Unendlich stark ist deine Liebe, Mann. Du hast uns befreit vom Weg des Todes, unser weites Land gestellt. Und mit dir dürfen wir leben in alle Ewigkeit. Herr, unendlich viel hast du für uns getan. Von ganzem Herzen beten wir dich an. Unendlich groß ist deine Herrlichkeit. Unendlich stark ist deine Liebe, Mann. Du hast uns befreit vom Weg des Todes, unser weites Land gestellt. Und mit dir dürfen wir leben in alle Ewigkeit. Du hast uns befreit vom Weg des Todes, unser weites Land gestellt. Mit dir dürfen wir leben in alle Ewigkeit. Herr, unendlich viel hast du für uns getan. Von ganzem Herzen beten wir dich an. Unendlich groß ist deine Herrlichkeit. Unendlich stark ist deine Liebe,
Leben hier und jetzt in Wahrheit und Danke, lieber Vater, dass wir vor dir stehen dürfen. Unglaublich, wir alle zusammen. Und wir haben gehört, was ja möglich ist, wenn wir als dein Leib zusammenstehen. Und ich bitte dich so sehr, dass du uns das schenkst, dass du uns hilfst, einander aufeinander zu hören, miteinander deinen Willen zu tun, Herr. Was für eine Power steckt dahinter. Ich bitte dich darum, dass du uns da immer mehr hinführst. Amen.
Jesus, ich bitte dich, dass du uns ermutigst, das, was du an Kraft in uns hineingelegt hast, an Gabe, dass wir auf den anderen zugehen, auf die anderen zugehen und es einbringen und so dich neu erleben auch für uns selbst und in unserer Gemeinde. Jesus, gib du uns durch deinen Heiligen Geist erste Ansatzpunkte, erste Schritte, die jeder von uns da tun kann.
Herr, wir wollen dir sagen, dass wir dich nicht aus den Augen verlieren wollen. Herr, wir wollen dich als unser Zentrum. Herr, du bist es, von dem alles kommt, auch wir. Herr, wir wollen dich darum bitten, dass du uns das so tief in unser Herz legst, dass wir es nicht aus den Augen verlieren, noch die Woche über. Herr, dass wir in dir zusammenwachsen. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir dich als unseren Herrn anerkennen und preisen. Herr, und das wollen wir gemeinsam tun. Danke, dass wir so eine tolle Mitte haben, so ein tolles Zentrum.
Thank you. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit groß. Wie Steine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort, wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit groß.
Kurz vor dem Ende des Gottesdienstes die Einladung. Ich sehe den Kuchen schon stehen. Könnt ihr gerne essen. Es scheint zurzeit recht schwierig zu sein, so Linie zu halten oder die Diabetiker unter uns. Gestern gab es Kuchen, jetzt gibt es Kuchen. Nächsten Samstag wieder die Einladung zu Kuchen. Und am Sonntagnachmittag ist der zweite Gottesdienst. Dort könnt ihr Leute einladen, denen diese normale Form mir nicht so gefällt. Da gibt es vorher auch wieder Kuchen. Aber ihr müsst ja nicht so viel Kuchen essen, das liegt ja an jedem selber. Nein, nächsten Sonntag wollte ich nur sagen, die Erinnerung, 17 Uhr, unser Nachmittagsgottesdienst, wo man Leute mitbringen kann, die in ein bisschen andere Formen, vielleicht für die es ansprechender ist, hier einen Gottesdienst zu besuchen. Und davor, ab 16 Uhr, die Möglichkeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Kommt einfach etwas eher, bringt sie mit. Auch das Angebot jetzt hier, zu den Betern bei den Bänken zu kommen, wer für sich beten lassen möchte oder gemeinsam für etwas beten möchte, nutzt die Chance. Und eine Bitte hätte ich auch noch. Kennt jeder jeden? Kennt jemand alle Leute, die hier sind? Ich glaube nicht. Guckt euch einfach mal einen aus. Sprecht ihn an. Frag einfach mal, wie heißt du? Damit ich dich das nächste Mal, wenn du kommst, beim Namen nennen kann. Versucht es einfach mal. Ich fände das ganz toll, wenn das funktionieren könnte. Jeder nur einen. Das wäre doch toll. Ja, die Mitarbeiter, die für den Gottesdienst verantwortlich waren, seht uns nach, dass wir vielleicht nicht das sofort starten können, weil wir danach wieder unsere Feedbackrunde hier kurz machen. Aber die anderen können schon mal anfangen, den einen oder die eine anzusprechen. Zum Abschluss wollen wir noch zusammen beten, und zwar aufstehen und das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Rolf wird uns dann noch den Segen sprechen.
Der Herr Jesus Christus segne dich. Er erneuere dein Denken und dein Herz, dass du unterscheiden kannst, was Gottes Wille ist und wie du Gott dienen kannst und ihm die Ehre geben kannst. Der Herr Jesus segne dich mit einer Einsicht, wo du geprägt bist von einer Welt um dich herum und dass du diese Prägung ablegst und dich von ihm, dem lebendigen, auferstandenen Christus, prägen lässt. Und so sei der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Gedanken, mit dir, durch Jesus Christus. Amen.